Liebe Freunde, groß und klein, haltet mir mein Album rein, reißt mir keine Blätter raus, sonst ist es mit der Freundschaft aus.
Das berühmteste Gedicht der Welt. Was ist denn das? Wir kennen es alle.
Das ist ein Reim, der in Poesiealben geschrieben wurde.
Stand immer auf der ersten Seite, oder? So genau. Habe ich das in Erinnerung.
Da haben die Besitzenden des Buchs eingetragen.
Das war sowas wie die Hausregel, ja, wie man sich zu verhalten hat innerhalb des Poesiealbums.
Aber warum hast du uns das jetzt vorgelesen, Antonia?
Es ist ganz einfach, weil das Thema unserer heutigen Folge ist. Wir wollen über Poesiealben sprechen und haben im zweiten Teil der Folge noch einen Gast, eine Community-Kuratorin, die Teil eines partizipativen Sammlungsprojekts war und sich auch mit diesem Poesiealbum beschäftigt hat.
Also bleibt dran, heute geht's um Poesiealben.
Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Spädel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag.
Ja, also heute geht's um Poesiealben und wieder aus dem Museum der Alltagskultur mit Markus Spädel,
Raffaella Sulzner
und Antonia Schnell.
Genau, Antonia, du hast dich mit Poesiealben beschäftigt.
Genau, ich habe mal ein bisschen dazu recherchiert.
Seit wann gibt es denn die?
So einfach lässt sich das schon gar nicht beantworten, also zumindest nicht so konkret. Da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, also einen Schritt vor das Poesiealbum, vor das Stammbuch. Habt ihr das schon mal gehört? Wisst ihr, was das sein könnte?
Ja, aber ich habe die Unterscheidung immer nicht so ganz im Blick. Was ist jetzt eigentlich ein Stammbuch? Was ist ein Poesiealbum? Ab wann ist es standardisiert? Wann nicht? Wie bezeichnet man welches?
Und ich kenne das Stammbuch nur vom Standesamt.
Oh,
Stammbuch,
okay.
Wenn man heiratet, bekommt man ein Stammbuch und dann kann man da sozusagen sich eintragen oder wird dort eingetragen,
dass man
geheiratet hat und wer so die Vorfahren sind und die Nachkommen.
Also das meint das Stammbuch, von dem ich rede, auf jeden Fall nicht, sondern da geht es auch, eher um, also nicht zumindest nicht um Verwandtschaftsbeziehungen, die darin festgeschrieben sind, sondern das kommt aus dem 16. Jahrhundert und ist im Umfeld der Reformation entstanden. Da wurden dann vor allem in männlichen Kreisen Bekannte haben sich eingetragen. Das war quasi eine Netzwerkbildung und auch eine Art Referenz, die man dem Nächsten auch wieder vorzeigen konnte.
Und was hat man da eingetragen? Einfach den Namen oder gab es da auch schon so nette Sprüche und Bildchen, die man reingeklebt und geschrieben hat?
Du meinst wie bei den Poesiealben, die du kennst? Also es wurden auch Sprüche reingeschrieben, auch handschriftlich. Das waren dann vor allem Moralvorstellungen, Wünsche und Ratschläge. Aber diese Verzierungen, die gab es auf jeden Fall auch schon, aber die wurden noch viel professioneller gehandhabt. Da wurden tatsächlich Künstler beauftragt, Zeichnungen anzufertigen. Und es waren nicht unbedingt selbstgemalte Bildchen.
Das heißt, ich finde dich super. Ich möchte, dass du in mein Stammbuch reinschreibst. Hier hast du es. Und dann meistens waren es ja wahrscheinlich Männer, wie du gesagt hast, hat dann gesagt, ja okay, ich schreibe dir da was rein, weil auch du bist mein Kumpel und der Künstler, der malt da jetzt noch was dazu oder macht da eine Grafik irgendwie dazu rein und dann habe ich danach so ein Sammelsurium in einem Buch.
Genau, also das wurde ganz viel auf Reisen auch mitgenommen, auf Bildungsreisen, aber auch Studenten haben das, bevor sie von der Uni gegangen sind, einmal Professorin, muss ich wahrscheinlich eher sagen, vorgelegt und hatten dann einfach diese Referenz, dass sie da studiert haben. Aber genauso haben sie auch Studienkollegen eintragen lassen.
Diese Form des Stammbuchs ist mir jetzt überhaupt nicht mehr bekannt. Also erste Frage, gibt es sowas noch oder welche vergleichbaren Medien könnten wir damit in Beziehung setzen und wie hat sich es weiterentwickelt?
Also mit was wir es heute in Beziehung setzen könnten, ich glaube, da würde mir jetzt erstmal LinkedIn direkt einfallen als so eine Referenz und mit wem stehe ich quasi irgendwie auch in einem beruflichen Kontext in Verbindung. Und wie sich es dann aber weiterentwickelt hat, da kommen wir dann eben schon zum Poesiealbum, das was uns, glaube ich, noch am meisten im Kopf ist. Es hat sich dann nämlich ganz schnell gewandelt von einer Männer- zu einer Frauendomäne und dann wurden die Themen Freundschaft und Liebe, also wir sind dann so im 18., 19. Jahrhundert viel präsenter. Und dann ging es auf einmal wirklich darum, über Freundschaft zu schreiben, Gedichte einzutragen und dann auch das zu verzieren und selber Zeichnungen dazu anzufertigen. Oder fällt euch noch was anderes ein? Kommt euch noch was anderes in Sinn, was da heute noch vergleichbar ist?
Ich brauche ein LinkedIn und Facebook irgendwie so gedacht, wo ich irgendwie dachte, naja klar, und man beauftragt dann zwar keine Künstler mehr, die ihm da irgendwas auf die Seite stellen, aber man versucht natürlich irgendwie auch zu zeigen, dadurch, wen man nicht alles kennt. Mhm. Also auf LinkedIn ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie der richtige Vergleich. Aber es ist ja ein total spannender Wandel. Also dass es irgendwie von einem zu einem Netzwerk-Ding und dann so einem Freundschaftsliebe Beweis, also dass man sich gegenseitig da irgendwie das zuspricht, aber die Wandlung geht ja dann irgendwie weiter, dass das dann in allen Klassenzimmern, zumindest früher, diese Poesiealben gekreist sind. Mhm.
Genau, und da finde ich total spannend, dass es dann eben auch wirklich so ein Tauschgeschäft ja letztlich war. Du darfst bei mir reinschreiben, ich schreibe bei dir rein. Wer darf vorne reinschreiben, wer erst weiter hinten. Also dass da auch so ganz viel noch sozial im Zwischeneinander stattfindet. Und ich würde auch sagen, die Geschichte geht von da auch nochmal weiter, nämlich dann vom Poesiealbum zum Freundschaftsbuch. Das dann auch wieder ein bisschen anders ist. Das kennt ihr ja sicherlich auch oder hattet selber eins.
Wodurch unterscheidet sich das zum Poesiealbum?
Dass im Freundschaftsbuch dann eher ein Steckbrief abgefragt wird. Also da wird weniger nochmal frei geschrieben, ein Gedicht oder sowas, sondern da werden Hobbys abgefragt. Und auch, also wir sind dann jetzt schon irgendwie im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, da gibt es dann Fotos, die dann auch diesen Erinnerungsaspekt nochmal ganz anders da verdeutlichen können.
Also das kenne ich ja auch noch, da sind Poesiealben schon auch noch Fotos eingeklebt wurden. Und als ich zur Schule gegangen bin, in die Grundschule, war das tatsächlich auch noch so ein Geschlechterding. Die Mädels hatten Poesiealben und die Jungs hatten, wenn sie was hatten, so Freundschaftsbücher. Aber das war tatsächlich da, also ich bin in den 80er Jahren in die Grundschule gegangen, da waren die aber noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Mhm. Und es wäre für mich damals als Junge total unmöglich gewesen, ein Poesiealbum zu haben. Das war tatsächlich, also wenn, dann hätte es ein Freundschaftsbuch sein müssen, das dann verwendet wird. Mhm. Und jetzt, wenn ich es mir heute anschaue, mit meinem Sohn, das sind nur noch Freundschaftsbücher. Mhm. Poesiealben kommen da irgendwie nicht mehr an. Gut, ist ein Junge, vielleicht ist bei den Mädels vielleicht doch auch nochmal anders da, denn wenn es noch immer so geschlechterspezifisch ist. Aber Poesiealben sind mir da schon lange nicht mehr untergekommen.
Also ich hatte tatsächlich beides, wobei ich das Freundschaftsbuch schon viel mehr benutzt habe und das Poesiealbum, das durften meine Tanten und Onkels, also meine Familienangehörigen letztlich eintragen, und mein Freundschaftsbuch, das habe ich wirklich in der Schule rumgegeben.
Ja, ich hatte auch beides, und ich weiß noch, der Anspruch an die Gestaltung war im Poesiealbum auf jeden Fall höher. Und genau, wenn man so ein Poesiealbum bekam, dann wusste man auch, oh, da muss ich jetzt echt mich ins Zeug legen, da muss ich mir was Gutes überlegen oder schöne Sticker kaufen oder was Tolles malen. Und mich würde nochmal interessieren, diese älteren Poesiealben, die hatten ja irgendwie ganz vielfältige, zum Teil auch vielleicht ein Stück weit skurrile Arten, wie die gestaltet wurden. Kannst du dazu nochmal was sagen, Antonia, oder hast du dazu was rausgefunden?
Mhm. Und da kann ich dir auch was erzählen, was dich auf jeden Fall interessieren wird, Raffaela. Da gab es nämlich auch Haararbeiten teilweise in den Poesiealben drin. Raffaela hat sich vor kurzem mal intensiver mit Haararbeiten beschäftigt. Willst du kurz erzählen, was das eigentlich ist?
Was eine Haararbeit ist.
Genau.
Also ich glaube, so bei den Poesiealben weiß ich es auch nicht ganz genau, womit ich mich beschäftigt habe. Also da weiß ich nicht so viel darüber. Das sind Haarbilder, also einfach gerahmte Wandbilder, in denen Haare von Familienangehörigen verarbeitet wurden. Zum Beispiel, um an besondere Familienereignisse zu erinnern. Hochzeit, Konfirmation, aber auch an Verstorbene zu gedenken oder den Stammbaum darzustellen, aus Haaren von unterschiedlichen Familienangehörigen. Aber im Poesiealbum wird es vermutlich nicht so umfassend sein, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es so umfassend ist. Also das, was ich gelesen habe, ist dann auch ähnlich, dass mal eine Locke oder eine Haarsträhne zu einem Beitrag mit reingelegt wurde. Skurriler war eine Sache, die ich gelesen habe, dass dann auch mal Seiten mit Haar zusammengenäht wurden, vielleicht um eine Seite verschwinden zu lassen. Genau, aber neben Haararbeiten gibt es da auf jeden Fall noch ganz viele andere, typischere Gestaltungsmöglichkeiten. Die Glanzbilder wird wahrscheinlich den meisten noch was sagen, die sehr stark in den Poesiealben verwendet wurden. Aber auch genauso einfach Zeichnungen, Aquarelle, Bleistift, Buntstift, Filzstift, genau.
Aber das heißt so, dass die Poesiealben ja im Endeffekt dann immer so etwas geblieben sind wie ein Besonderes, wo man Freundschaft und Zuneigung eigentlich darüber abgebildet hat, dort hat eintragen lassen. Die Freundschaftsbücher, die erinnern mich tatsächlich dann schon fast wieder an diese Stammbücher. Also tatsächlich, was sagst du, mit denen bin ich in die Grundschule gegangen. Mhm. Aber das ist doch dann irgendwie was die Poesiealben doch immer dann irgendwie miteinander verbunden hat. Also so dieses romantische, poetische Moment, der da irgendwie drin steckt.
Jetzt haben wir hier diese drei Typen, also das Stammbuch und das Poesiealbum und das Freundschaftsbuch. Was davon haben wir eigentlich in der Sammlung? Haben wir solche Dinge eigentlich in der Sammlung?
Wir haben solche Dinge in der Sammlung. Also der Schwerpunkt ist da vor allem auf dem Poesiealbum. Ich habe mal nachgeschaut in unserer Online-Datenbank und knapp 30 Poesiealben gefunden. Die sind dann ganz unterschiedlicher Herkunft, also die meisten aus Deutschland mit dem Schwerpunkt auf dem süddeutschen Raum. Wir haben auch ganz wenige deutlich ältere Stammbücher und haben beispielsweise dann auch noch lose Albumblätter, die gab es zwischendrin noch, also im Übergang vom Stammbuch und Poesiealbum gab es einfach lose Blätter, die dann schon bedruckt waren mit Verzierungen und die dann auch einfach mitgegeben werden konnten, die verschickt werden konnten und sich so eine Sammlung quasi ergeben hat. Und wir haben noch Glanzbilder, haben wir auch noch einige, also diese Verzierungen, die ich schon erwähnt hatte.
Und warum wir uns in dieser Folge mit Poesiealben beschäftigen, hängt damit zusammen, dass wir in einem Projekt in der Sammlungswerkstatt ein Poesiealbum ausgestellt haben, gezeigt haben. In dieser Sammlungswerkstatt ging es um Migrationsgeschichte. Und was dann passiert ist mit diesem Poesiealbum, das ist eigentlich der Auslöser darum, warum wir heute über das Poesiealbum sprechen. Nämlich eine der Community-KuratorInnen, mit der wir zusammengearbeitet haben, die hat sich diesem Poesiealbum angenommen.
Genau. Sollen wir einmal noch kurz das Objekt beschreiben, um das es geht?
Ja, bitte.
Es ist ein Poesiealbum mit einem blauen Kunststoffeinband und hat auf der Vorderseite ein ovales Bild aufgeklebt. Das Bild, das sind Blumen in einer Vase zu sehen. Und dieses Bild ist nur golden umrandet. Und innen drin sind handschriftliche Einträge auf einigen Seiten. Genau, Raffaela, ich weiß, dass du dich mit der Objektgeschichte schon mal genauer auch auseinandergesetzt hast. Magst du da einmal kurz erzählen?
Mhm. Das Objekt habe ich ausgewählt, eben im Rahmen dieser Sammlungswerkstatt, die Markus vorher erwähnt hat. Und in dieser Sammlungswerkstatt ging es eben darum, dass wir Dinge zum Thema Familie und Migration genauer in den Blick genommen haben. Das war die erste Sammlungswerkstatt, die wir gemacht haben im Museum der Alltagskultur zu diesem Thema. Und im ersten Schritt eben habe ich den Blick in die Sammlung geworfen und dieses Poesiealbum erzählt eben auch Migrationsgeschichte, weil es das Poesiealbum einer Mutter ist, die 1945 von Karlsbad nach Baden-Württemberg hier ins heutige Baden-Württemberg vertrieben wurde und geflüchtet ist. Und sie hat dieses Poesiealbum mitgenommen, weil ganz viele Einträge von FreundInnen da drin versammelt waren und mitunter auch einen Eintrag von ihrem Ehemann, der 1945 im Krieg gefallen ist. Und ihre Tochter hat uns später dieses Poesiealbum ans Museum gebracht und geschenkt und sie hat dazu erzählt, dass ihre Mutter das eben auch wieder genutzt hat, um später in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diese FreundInnen, die eben noch vor Ort gelebt haben, wieder zu besuchen und sie haben die gemeinsam so ein bisschen abgeklappert vor Ort wieder. Also alle, die noch dort waren und dort gewohnt haben. Und für sie war es schon auch so ein bisschen dieses Netzwerk, das sie mitgenommen hat und an das sie sich über das Poesiealbum und über die Einträge erinnert hat.
Das finde ich total spannend an dem Objekt, dass da, ich finde, das ist so in zweierlei Hinsicht ein Erinnerungsobjekt oder es wird deutlich, dass es ein Erinnerungsobjekt ist, weil es genau diese Einträge haben sich darin versammelt und genau das wurde wieder zum Anlass genommen, sich auch weiter zu erinnern und diese Erinnerungen auch nochmal aufzufrischen. Genau. Und mit diesem Objekt hat sich, wir haben sie jetzt schon öfter erwähnt, Christina Janatschkova, die eben in diesem Projekt als Community-Kuratorin mitgearbeitet hat. Sie ist Studentin der Literatur- und Kulturtheorie an der Uni Tübingen und interessiert sich in ihren Forschungen vor allem im Bereich der Disability und Mad Studies und ist auch als Aktivistin in der Behindertenbewegung engagiert. Sie schreibt selbst Poesie auf Deutsch und Slowakisch und war 2023 als Writer in Residence im norwegischen Stavanger und war zuvor viele Jahre Stipendiatin der slowakischen Plattform für junge Literatur, die literarischen Nachwuchs fördert. Sie hat sich mit diesem Objekt intensiv auseinandergesetzt und wir freuen uns sehr, sie jetzt als Gast bei uns hier in der Folge zu haben.
Genau, das Interview haben wir vorher aufgezeichnet, das Interview mit ihr haben Antonia und ich geführt und das könnt ihr jetzt hören.
Hallo Christina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du hast ausgehend von einem Objekt bei uns in der Sammlungswerkstatt, von dem Poesiealbum, deine eigene Projektidee entwickelt. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen?
Danke, dass ich hier sein darf, Antonia. Ich glaube, ich war tatsächlich immer fasziniert von Poesiealben. Ich habe als Kind kein eigenes Poesiealbum gehabt, aber ich habe alte Poesiealben von meiner Mutter entdeckt, beziehungsweise sie hat sie mir gezeigt und ich war total fasziniert davon, wie schön gestaltet sie sind und ich war auch sehr neidisch, dass ich kein solches Objekt habe und dass Poesiealben ein bisschen aus der Mode gekommen sind und dann war ich sehr froh, als ich das Poesiealbum im Museum gesehen habe und wusste, dass ich dazu unbedingt arbeiten möchte.
Darf ich da kurz, du hattest kein eigenes Poesiealbum?
Nein.
Aber du hattest wahrscheinlich so ein Freundebuch denn damals, oder?
Ich glaube auch nicht. Ja, ich weiß, dass ein paar Mitschülerinnen in meiner Klasse Poesiealben hatten, aber ich nicht. Aber ich war immer, wie gesagt, sehr fasziniert davon.
Okay. Und dann kam unser Poesiealbum.
Ja, und ich fand auch das Wort, dazu kommen wir noch später darauf zu sprechen, Poesiealbum, weil in meiner Muttersprache, also ich komme aus der Slowakei, heißt Poesiealbum, also geht viel stärker in Richtung sowas wie Erinnerungsbuch. Und ich fand das Poesiealbum, also das Wort an sich, sehr schön, dass es um Poesie geht. Und ich schreibe auch Lyrik und dann ist quasi aus diesen Aspekten hat sich dann mein Projekt auch entwickelt.
Wie hat sich das dann, magst du das mal nochmal?
Ja, genau. Also ich bin an diesem Wort Poesie hängen geblieben und habe dann sozusagen ausgehend von dem Objekt wollte ich so einen Schreibworkshops organisieren, wo es einerseits um Schreiben von Gedichten geht und andererseits, wo dieses schöne, materielle Basteln an Poesiealben, wo das erhalten bleibt, also wo es quasi man einerseits Gedichte schreibt und andererseits das so schön gestaltet, wo Schneiden, Kleben erlaubt ist.
Also dieses Kreativ, also es ist ja genau. Nicht nur der Text, sondern es ist die Verbindung aus Text
und visuellen Aspekten eines Textes, wie man das aus Poesiealben kennt, also wie also wirklich, die Poesiealben von meiner Mutter waren unglaublich schön gestaltet. Sie ist auch sehr künstlerisch begabt und ich wollte etwas machen, wo dieses mit den Händen arbeiten, wo man das ausprobieren kann.
Und du hast das ja dann noch verknüpft mit Migrationserfahrungen.
Ja, richtig. Ich habe dann viel zu Poesie geschrieben von Leuten mit Migrationserfahrung recherchiert und habe bestimmte Traditionen oder auch AutorInnen gefunden, die sehr stark mit so visuellen Aspekten arbeiten in ihrer Dichtung. Und habe das quasi als Inspiration für, im Ende waren es 3 Workshops, habe das als Inspiration für meine 3 Workshops genommen.
Wie sehen die aus?
Also ich kann der Reihe nachgehen und das bisschen darüber erzählen. Der erste Workshop bezieht sich auf eine von meinen Lieblingsautorinnen. Sie ist eine schwarze US-amerikanische Dichterin, Robin Costa-Lewis. Und die hat, ihr zweiter Gedichtband heißt To the Realization of Perfect Helplessness. Und das ist quasi so ein Fotobuch. Dazu ist auch eine spannende Geschichte. Also Robin Costa-Lewis hat nach dem Tod von ihrer Großmutter ist in ihr Haus gegangen und hat unter dem Bett von ihrer Großmutter so einen Koffer gefunden, wo über 700 Fotos von der Familie bzw. Familiengeschichte, also wirklich auch sehr alte schwarz-weiße Fotos waren, die sie da versteckt hat. Und Robin Costa-Lewis hat dann diese Bilder genommen und hat dazu Gedichte geschrieben, die auch viel sich mit Migration und Migrationsgeschichte von ihrer eigenen Familie auseinandersetzen.
Das ist total die spannende Geschichte. Bist du denn darauf gestoßen, quasi in der Recherche für deine Workshop-Idee, oder kanntest du das schon davor? Und,
ich kannte ein anderes Buch, den ersten Gedichtband von Lewis, den ich auch total spannend fand. Sie ist auch Kunsthistorikerin und da hat sie die Figur der schwarzen Frau in der Kunst untersucht. Das war, glaube ich, auch Thema ihrer Doktorarbeit, aber hat dann daneben noch ein Gedichtband geschrieben und gleich auch den National Book Award gewonnen. Und da hat sie sich die Kunstkataloge von verschiedenen Kunstsammlungen, Kunstgalerien, Kunsthallen angeschaut und daraus quasi so Gedichte geschrieben, die sich damit befassen, wie Körper von schwarzen Frauen in der Kunst behandelt wurden. Und oft sind das Stereotype oder rassistische Darstellungen und dies hat sie dann quasi sich wieder angeeignet.
Das klingt total spannend, aber was ja wirklich vor allem ja auch drinsteckt, ist so diese Verbindung von, im Endeffekt von Erinnerung, historischem Dokument und Lyrik. Und das hast du in deine Workshop-Idee übertragen.
Genau, und meine Idee war, dass dann die Teilnehmenden eigene Bilder mitbringen, die sich mit vielleicht auf Migration oder eigene Familiengeschichte beziehen und dass wir dann gemeinsam zu diesem Thema Gedichte schreiben, zu den Fotos.
Okay, gemeinsam dann Gedichte schreiben, finde ich ja immer, ist ja eine Herausforderung, ne? Also ich meine, Lyrik, sag mal so, bei mir gab es so selber so eine gewisse Altersphase, wo ich mich ganz intensiv selber damit beschäftigt habe und dann auch verzweifelt versucht habe, Gedichte zu schreiben. Hoffentlich findet die mein Sohn nie. Aber das ist ja das, wie macht man das? Also tatsächlich Gedichte schreiben mit das, ich finde
es einer Gruppe, meinst du? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, das ist so ein altes Klischee, dass Dichter irgendwie alleine versteckt in einem Elfenbeinturm sozusagen Gedichte schreiben. Ich selbst schreibe auch Gedichte in meiner Muttersprache, auf Slowakisch und manchmal auch auf Deutsch. Und ich habe tatsächlich schon an vielen solchen Schreibwerkstätten teilgenommen und die haben mir unheimlich geholfen. Also weil man da Feedback bekommt, weil man da Lesetipps bekommt. Und ich glaube, ich finde auch sowas schön, so zusammen an Gedichten zu arbeiten oder auch dieses Klischee zu durchbrechen, dass man immer allein als Individuum arbeiten muss.
Was meinst du denn, was kann Lyrik oder Poesie da in dem Kontext leisten? Also was hast du da selber schon Erfahrungen mit gesammelt, Erinnerungen, in Form von Gedichten zu verarbeiten?
Ich glaube, in Lyrik kann man sich mit Sachen auseinandersetzen, für die es sonst kaum oder keinen geeigneten Raum gibt. Ich meine, ich bin Studentin in Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften und ich befasse mich auch stark so mit Migration aus so wissenschaftlicher Perspektive, aber ich glaube, in Lyrik kann man noch auf bestimmte Aspekte eingehen, aus dem eigenen Leben oder auch im Leben von anderen Personen, die sich nicht für eine akademische Arbeit eignen und die kreativ bearbeiten.
Aber haben nicht viele Leute Hemmungen, Gedichte zu schreiben? Also auch diesem, ich kann das nicht, und da hat man sofort so einen hohen Anspruch. Das muss so, muss so wertvoll sein.
Ja, also ich glaube, viele Leute haben noch so eine Vorstellung, dass Gedichte sich reimen müssen und dass man das nicht kann oder dazu so eine besondere Begabung nötig ist. Ich glaube, man verbessert sich auch im Laufe der Zeit, also auch wenn Leute, also ich kann diese Verhemmungen sehr gut nachvollziehen. Ich habe sie selbst, obwohl ich mehr oder weniger professionell schreibe. Aber dafür sind auch diese Werkstätten so gut, weil man da andere Leute trifft, man kann sich austauschen über Schreibblockaden, man kann, wie gesagt, Literaturtipps bekommen und dann sehen, dass Literatur, also Gedichte sich nicht nur reimen müssen, sondern dass Gedichte heutzutage sehr vielfältig sind.
Dann ist dein Ziel für diesen ersten einen Workshop so ein bisschen zweigeteilt, dass du einerseits Lyrik irgendwie mit Menschen teilen möchtest und das Menschen näher bringen möchtest, aber auch Menschen einen Raum bieten möchtest, um Erfahrungen zu verarbeiten. Habe ich das so
richtig? Ja, das ist richtig. Ich glaube, gerade Robin Kosteleus macht das so in ihrem Gedichtband, den ich erwähnt habe, dass sie auf ihre eigene Familiengeschichte, wie gesagt, eingeht, aber dann diese Familiengeschichte auch in so größere Zeitspanne einmündet und auch von sogar, ich glaube, so Big Bang spricht und also viel auch über Zeit nachdenkt. Und ich glaube, das war auch das Ziel, also das wäre auch, was ich im Hinterkopf hatte bei dem ersten Workshop, dass man quasi sich schon eigene Familiengeschichte oder eigene Geschichte anschaut, aber dass man auch über vielleicht größere Zeiträume nachdenkt.
Mhm. Und dann, gut, erste Workshop-Fotos, fängt an, Poesie zu schreiben. Okay, was passiert dann im zweiten Workshop?
Im zweiten Workshop wird wieder geschrieben. ich bin wirklich begeisterter Lyrik-Fan und habe drei Workshops konzipiert, wo es um Schreiben von Gedichten geht. Mhm. Aber jeweils aus eigener Perspektive.
Mhm. Aber es ist ja auch nicht immer, du hast dir ja nicht für jeden Workshop dieselbe Art zu schreiben
überlegt. Nee, die überlegt. Sind methodisch sozusagen sehr unterschiedlich.
Was sind denn dann für den zweiten und den dritten Workshop?
Ja, für den zweiten Workshop, da hatte ich wieder so eine führende Persönlichkeit, die mir so Inspiration gegeben hat. Und das ist der oder die Dichterin Alan Perez Lopez. Ich sage der oder die, weil Alan ist eine nicht-binäre Person. Ich werde dann auch im Folgenden immer entweder seine Pronomen they, them oder Alan sagen. Und Alan ist ein nicht dokumentierter Migrant oder Migrantin und ist mit 5 Jahren in die USA ausgewandert. Ohne jegliche Dokumentation, was schon eine heftige Geschichte ist, ist außerdem noch queer und nicht binär, also mehrfach marginalisiert, hat das trotzdem geschafft und Doktorarbeit abgeschlossen und ist als Akademikerin, Künstlerin und Aktivistin tätig. Und Alan hat dann ein Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel Intergalactic Travels, Poems from a Fugitive Alien. Und dieser Gedichtband ist wieder sehr, sehr schön visuell gestaltet und Alan nimmt darin oder greift darin behördliche Dokumente auf, die Alan als Kind oder als jugendliche Person ausfüllen musste. Und diese, man weiß es, also Dokument, also als Migrant, Migrantin muss man unglaublich viel am Papierkram erledigen. Und Alan hat das sehr kreativ gemacht und hat quasi diese Dokumente neu ausgefüllt, in so einer Weise, die Rassismus, Kolonialismus in den USA kritisiert. Und meine Idee für den Workshop war, dass wieder die Teilnehmenden eigene Dokumente mitbringen. Es können Dokumente sein, wie was in Deutschland Arbeitserlaubnis oder egal, also zum Beispiel ich selbst, ich komme aus einem EU-Land und bin daher sehr privilegiert und hatte nicht so viel mit deutschen Behörden zu tun, aber ich habe längere Zeit wegen meiner chronischen Krankheit im Krankenhaus verbracht und ich hatte dann zum Beispiel so Patienten, also dicke Patientenakte bekommen, die, wenn ich sie gelesen habe ich mich da quasi nicht wiedererkannt. Und ich glaube, in diesen Dokumenten steckt auch sehr viel Gewalt. Und ich glaube, so diese Methode, die Alan entwickelt hat, das wieder aufgreifen und so ein bisschen appropriieren, kann sehr gut sein, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat.
Und tatsächlich einfach da mal, wie soll man so sagen, das, was einem so normativ begegnet, aufzubrechen. Ich finde es ja immer nur eine der schönsten Geschichten. Den ersten Brief, den ein neugeborenes Kind bekommt, ist die Steuernummer.
Ja, sowas. Also man muss da auch unglaublich viele Zahlen irgendwie aufschreiben, die man vielleicht gar nicht kennt, vor allem wenn man ohne Dokumentation als kleines Kind kommt. Und Alan hat zum Beispiel so in einem Gedicht, da füllt Alan so Dokumente aus und da ist zum Beispiel gefragt, wann irgendwie sein Pass oder irgendwas abgelaufen ist und dann schreibt er da das Datum, wann Kolumbus Amerika entdeckt hat, was schon so starke Kritik von kolonialisiertem Land ist.
Mhm. Also auch eigentlich eine Workshop-Idee, die auch auf Selbstermächtigung der Menschen irgendwie abzielt.
Auf jeden Fall. Und das kann, wie gesagt, Erfahrung mit Migration sein oder wie in meinem Fall mit Behinderung oder chronischer Krankheit. Also es gibt sehr viele Marginalisierungserfahrungen. Und also ich glaube, in allen Fällen sind Leute, müssen viel Papierkram erledigen, wie gesagt. Also egal, ob man nach Deutschland kommt als Migrant, Migrantin oder ob man chronisch krank oder behindert wird und irgendwie Hilfeleistungen bezieht, da wird man einfach so terrorisiert von verschiedenen Anträgen und die können einen schon sehr müde und traumatisieren und wie gesagt, diese Art zu schreiben kann eine Strategie sein, wie man sich dem widersteht.
Hast du das selber schon versucht? Und die Frage, welches Gefühl hat es bei dir ausgelöst?
Ich habe mir tatsächlich meine Patientenakte angeschaut und versucht, daraus so ein anderes Narrativ zu entwickeln. Und ich hatte auch sogar in der Zeit, als ich noch für das Museum gearbeitet habe, war ich in Norwegen, wo ich ein Schreibstipendium hatte als Dichterin. Und da habe ich wirklich an so einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, so Krankheitsnarrative neu zu schreiben. Und habe solche Gedichte geschrieben. Und das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Schmerzhaft in dem Sinne, dass ich mir das alles wieder anschauen musste. Aber auch irgendwie befreiend, dass ich da meine eigene Geschichte schreiben durfte oder konnte.
Das war das, was ich mich gefragt habe. Man muss ja dafür eigentlich nur mal in den Keller gehen. Ja? Also und zu sagen, okay, ich muss mich nur mal in diese Situation versetzen und da damit umgehen. Und das war, wie hält sich da die Waage, ist das befreiende Gefühl dann am Ende tatsächlich, dass das dominiert und gewinnt und sagt, so, damit habe ich das aber auch nochmal anders abgeschlossen?
Ja, man muss dann die Tür wieder aufmachen, was in meinem Fall schon schmerzhaft war, aber am Ende auch doch befreiend.
Mhm. Und erzähl doch dann auch jetzt mal noch gerne, was deine dritte Workshop-Idee ist. In welche Richtung geht das
genau,
dann?
Genau, wie gesagt, da geht es wieder um Schreiben von Gedichten. Und da habe ich so einen größeren Rahmen gedacht und wollte mich so mit dem medialen Diskurs von Migration auseinandersetzen. Also wir wissen alle, wie sich auch Diskurse in den letzten Jahren verschlechtert haben in Bezug auf Leute mit Migrationserfahrung und dass da auch viele Unwahrheiten oder viele Falschinformationen kursieren. Und ich habe dann so Material gesammelt, zum Beispiel so Titelseiten von Zeitschriften oder Zeitungen, wo über Migration informiert wurde, und dachte mir, dass wir wieder diesen Diskurs appropriieren könnten, zum Beispiel indem wir so Teile zerschneiden und wieder neu einordnen, oder dass wir zum Beispiel, es gibt so Tradition, die heißt, oder Methode, die heißt Blackout Poetry, wo man quasi einen Zeitungsartikel nimmt und da bestimmte Wörter oder Sätze schwarz malt, und dann entsteht so ein neues Narrativ. Und die werden auch oft von kritischen Stimmen genutzt. Ich habe zum Beispiel als Inspiration so ein Gedicht im Internet gefunden, das heißt Portrait of an Asylum Seeker. Und dieses Gedicht besteht eigentlich nur aus Schlagzeilen in Zeitungen aus Großbritannien. Und durch diese Neuanordnung wird auch quasi die Prekarität von Asylsuchen deutlich.
Im Endeffekt ist es das, was du sagst, willst damit eigentlich die Mainstream-Botschaften zerschneiden und neu zusammensetzen und dadurch eigentlich auch wieder eine Form von Ermächtigung, eigentlich eine andere Ermächtigung über den Diskurs zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was ich so spannend finde, wenn wir dann nochmal drauf zurückkommen, dass du diese drei verschiedenen Workshops alle ausgehend von dem Poesiealbum dir überlegt hast. Und ich finde das total toll, was dabei rausgekommen ist, weil ein Poesiealbum in das Nachrichten letztlich an eine Person erstmal geschrieben werden, die aber zu Erinnerungsobjekten werden. Und ich finde, das ist ja, was sich auch durch deine Workshop-Reihe durchzieht, dass mit Erinnerungen gearbeitet wird, dass mit Erfahrungen gearbeitet wird und dass dadurch aber auch Räume geschaffen werden für Menschen mit Migrationserfahrungen, damit wieder umzugehen. Jetzt habe ich keine Frage dazu.
Aber ich. drei Workshops, drei Formate. Und jetzt ist tatsächlich am Anfang stand das Poesiealbum. Ja. Ist denn die Idee, das dann nachher wieder in ein Album zusammenzubinden, also die verschiedenen Ergebnisse? Und die Frage, wenn das so ist, für wen ist das Album?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, so weit habe ich gar nicht gedacht, weil, wie gesagt, die Workshops haben dann nicht stattgefunden, weil die Zeit und die Ressourcen nicht gereicht haben. Aber ich glaube, ich würde das auch den Teilnehmern überlassen, wie was sie daraus machen wollen. Also wenn jemand seinen eigenen Gedichtband oder auch im Sinne von so Seins, dieser modern sind, machen möchte, dann auf jeden Fall gerne.
Mhm. Ja, da würden sich ja auch total viele Möglichkeiten ergeben, wie dann mit den verschiedenen Produkten umgegangen werden kann. Man könnte sie auch zusammenheften oder so, ja.
Weil ich habe mir tatsächlich gedacht, ich fände es tatsächlich dann reizvoll, wenn ich das selber machen würde, sozusagen diese drei Methoden dann innerhalb so einem Album sozusagen zu remixen und zusammenzustellen irgendwie und danach irgendwie so etwas zu haben, wo ich sage, da habe ich jetzt was von mir selber erarbeitet, mich dessen ermächtigt. Das ganz viel war ja diese Vokabel da irgendwie drin, das dann zusammen zu haben. Weil, also das ist ja weniger wahrscheinlich dann ein Poesiealbum, wo man Beiträge bei jemand anders reinschreibt, sondern das ist ja eine Arbeit, die man ganz viel für sich selber macht.
Für sich selbst, aber wo man auch mit fremden Diskursen arbeitet, also wo man wieder Bezug schon auf andere Personen, die vielleicht so unbekannt sind, sind keine Familienmitglieder, keine Freunde, aber Leute, die über einen schreiben. Also wenn man Migrationserfahrung hat und dann sieht, wie über einen geschrieben wird. Also es ist schon so ein Dialogformat.
Mhm. Und kann dann auch ja letztlich wieder ein Erinnerungsspeicher werden, weil Erinnerungen da ja auch schon drin verarbeitet werden oder aufgegriffen werden.
Und da damit tatsächlich auch wieder ein interessantes Museumsobjekt als sozusagen, aber dann irgendwann auch als historische Quelle. Also zum einen, um es tatsächlich in dem Museum zu verwenden, um Diskursräume zu öffnen, und zum anderen aber auch, glaube ich, später, Jahre später drauf zu schauen, also wie haben die Menschen in dem Zeitpunkt tatsächlich gefühlt, gedacht und wie konnten sie sich artikulieren?
Ja, ich glaube, das war auch eine von meinen Leitfragen am Anfang. Wie könnte so ein Poesiealbum im 21. Jahrhundert aussehen? Ich glaube, die Workshops haben sich dann ein bisschen von dieser Idee entfernt, aber auf eine gewisse Art und Weise auch nicht ganz. Also greifen schon diese Tradition auf.
Ja, und oder das ist ja vielleicht auch gar nicht so relevant, ob es noch mit dem Format irgendwie so enge Bezüge hat, weil eben, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, ich so spannend finde, was denn aus dieser Idee des Poesiealbums irgendwie entstehen kann. Und da finde ich total toll, was du da draus gemacht hast.
Vielen lieben Dank, Christina.
Dankeschön.
Für das Gespräch, für die interessante Ideen, für diese Workshops und vielleicht kriegen wir es ja dann doch noch hin, mal die Workshop-Reihe umzusetzen.
Ich würde mich sehr freuen.
Ja.
Wir kümmern uns drum. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Das war jetzt also das Gespräch mit Christina. Ehrlich gesagt, ich finde es total spannend, dass die im Rahmen von so einer Sammlungswerkstatt angefangen hat, so einen Workshop zu entwickeln. Wie geht's euch da?
Total. Ich war total begeistert, was daraus werden kann. Auch was einfach aus, zu was ein Objekt, ein Poesiealbum auch wirklich inspirieren kann und was daraus entstehen kann.
Das war auch total spannend zu beobachten in diesem Prozess, in dem wir gemeinsam mit den insgesamt 4 Community-KuratorInnen in der Sammlungswerkstatt zusammengearbeitet haben. Also Christina ist eben eine von 4 Community-KuratorInnen, die sich mit Objekten aus der Sammlung auseinandergesetzt haben und die eben zum Thema Familie und Migration befragt haben. Und bei jedem Projekt kam es zum anderen Ergebnis. Und ich freue mich, wenn wir in weiteren Folgen mit den anderen Community-Kuratoren ins Gespräch kommen und hören, wobei die gelandet sind.
Das war's aber heute zum Poesiealbum. Gab es eigentlich auch ein Gedicht für die letzte Seite?
Gab es auch, jetzt fällt mir dieser Spruch nicht genau ein, ganz viele haben immerhin geschrieben, und ich trage mich als Letzter ein, oder die Person, die noch wichtiger ist, soll sich hinter mich eintragen, und dann hat man sich aber schon auf die letzte Seite eingetragen und niemand konnte sich mehr hinter ein. Also, es war dann ein Witz.
Okay, also in diesem Sinne schließen wir auch so diese Podcast-Folge. Hört euch auch die nächste wieder an. An den Mikros waren Markus,
Raffaela
und Antonia.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.